Wir lesen Vers für Vers durchs Neue Testament. Und es ist gut, wenn ihr da mitlesen könnt. Give me Jesus, das war ein gutes Lied. Gib mir Jesus. Das ist, worum sich der Hebräerbrief dreht. So können wir das eigentlich fast zusammenfassen. Gib mir Jesus. Der Hebräerbrief erhebt Jesus. Und meine Hoffnung ist, dass wir uns mehr in ihn verlieben, wenn wir diesen Brief studieren und sehen, wie wunderbar Jesus ist. So, wir sind im Hebräerbrief Kapitel 1. Wir machen im Vers 4 weiter. Wir sind letztes Mal bis Vers 3 gekommen. Deswegen geht es heute weiter bei Vers 4. Aber erstmal wollte ich euch eine Geschichte erzählen. Von zwei Engeln, die durch den Himmel fliegen. Und der eine sagt zum anderen, sag mal, weißt du eigentlich, wie morgen das Wetter wird? Und der andere Engel sagt, ja, ich glaube, es wird wolkig. Sagt der erste Engel, gut, dann können wir uns endlich wieder mal hinsetzen. Die traditionelle, volkstümliche Vorstellung von Engeln ist ein bisschen kitschig, oder? So diese Vorstellung von diesen kleinen, nackten Babys mit Flügeln, die mit Harfen oder irgendwelchen Instrumenten auf Wolken sitzen und spielen. Biblische Realität ist ganz anders. Die Bibel sagt uns, dass die Engel mächtige geistliche Wesen sind. Persönliche Wesen, muss ich sagen. So wie wir letztes Mal auch über Jesus gesprochen haben. Auch die Engel sind nicht nur irgendwie Energie, die rumschwirrt, sondern das sind wirkliche geistliche Personen, die geschaffen sind von Gott. Sie sind Diener Gottes, deren Aufgabe es ist, seinen Willen auszuführen. Sehen wir im Vers 14. Und in Jesaja 37 zum Beispiel könnt ihr beobachten, wie machtvoll diese Engelwesen sind. Da sehen wir einen Engel, der ausgesandt wurde, um Jerusalem vor dem assyrischen Heer zu beschützen und zu verteidigen. Und da steht einfach ein Engel, nicht mal irgendein besonderer Engel, ein Erzengel, irgendein Engel hoher Ordnung. Steht nicht, der Erzengel Gabriel war das, vielleicht war das einfach der ganz normale Engel Hans oder Franz. Und wir lesen, dass dieser eine Engel 185.000 assyrische Soldaten erschlagen hat. Also diese Engel sind starke, mächtige Wesen, viel mächtiger als wir, viel stärker als wir. Und in der Apostelgeschichte 7 und im Galaterbrief Kapitel 3 sagen uns der Stephanus und der Apostel Paulus, dass die Engel an der Offenbarung des Alten Testamentes beteiligt waren. Also offensichtlich hat Gott sein Gesetz dem Mose durch Engel offenbart. Und die Juden hatten sehr große Ehrfurcht und sehr großen Respekt vor den Engeln und natürlich auch vor dieser Offenbarung des Gesetzes im Alten Testament, die die Engel gebracht haben. Und erinnert euch an den Kontext vom Hebräerbrief. Der Hebräerbrief wurde geschrieben an Christen, die von einem jüdischen Hintergrund sich bekehrt haben. Heute würden wir sagen, messianische Juden, die um Jesu Willen verfolgt wurden und die viel in Kauf nehmen mussten, echte Nachteile, und die versucht waren, dieser Verfolgung zu entkommen, indem sie sich von Jesus abwenden und sich wieder zurückwenden zu ihren alttestamentlichen jüdischen Traditionen, wieder zurückgehen in den Tempelgottesdienst und statt auf Jesu Erlösungswerk am Kreuz für uns zu vertrauen, für die Vergebung ihrer Sünden, einfach wieder zurückzugehen zu den alttestamentlichen Tieropfern. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt seine Leser, an Jesus festzuhalten, und er malt uns die Größe und die Vorzüglichkeit von Jesus vor Augen. Und letztes Mal haben wir 7 Gründe gesehen, warum Jesus größer ist als die alttestamentlichen Propheten. Erstens, er ist Gott. Zweitens, er ist der Erbe aller Dinge. Drittens, er ist der Schöpfer. Viertens, er ist die genaue Repräsentation von Gott, das genaue Abbild von Gott. Fünftens, er erhält alles durch sein mächtiges Wort. Sechstens, er sitzt auf dem Thron über die Schöpfung. Und siebtens, hat er die Reinigung von unseren Sünden erwirkt. Das hat kein Prophet für uns getan. Heute wird uns der Schreiber des Hebräerbriefs zeigen, dass Jesus größer ist als die Engel. Kapitel 3 wird er uns dann zeigen, dass Jesus größer ist als Mose. Im Kapitel 5 und im Kapitel 7 wird er uns zeigen, dass Jesus besser ist als die alttestamentlichen Priester oder im Besonderen der alttestamentliche Hohepriester. Also er geht systematisch alles durch, was den Juden wichtig und heilig ist, und er zeigt, dass Jesus größer und besser ist. Also wie gesagt, heute ist unser Thema, Jesus ist größer als die Engel. Das ist ein aktuelles Thema auch für uns heute, oder? Weil es gibt noch heute Menschen, die Engel wichtiger nehmen, zu wichtig nehmen und die Jesus zu klein machen. Zum Beispiel in meinen katholischen Tagen habe ich mal Leute vom Opus Angelorum getroffen. Das ist irgend so eine katholische Sekte eigentlich, die sich besonders der Engelverehrung verschrieben hat und die Engel anbeten. Dinge, die wir nirgendwo in der Bibel sehen. Oder denkt an die Zeugen Jehovas, die sagen, Jesus ist der Erzengel Michael. Oder die Mormonen, die sagen, Jesus ist der brave Bruder von Satan, eines gefallenen Engels, der gegen Gott rebelliert hat. Also die Jesus zu einem dieser Engelwesen, zu einem dieser Geschöpfe machen. Und Gott offenbart uns in der Bibel, dass Jesus so viel mehr ist. Jesus ist größer als die Engel. Das ist unser Thema heute hier. In Vers 3 haben wir gelesen, nachdem Jesus uns durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für uns von unseren Sünden erlöst hat. In Vers 3 hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, also zur Rechten Gottes des Vaters, seinen Platz als Mitherrscher mit dem Vater über dieses Universum, über alles, was existiert, eingenommen. Und dann lesen wir in Vers 4, und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Erster Punkt, wir werden 8 Punkte haben. Erster Punkt ist, Jesus ist erhabener, Jesus ist größer, Jesus ist höher als die Engel, weil er einen vorzüglicheren Namen hat. Und was ist sein Name? Sehen wir in Vers 5. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich will im Vater, und er soll mir Sohn sein. Und wenn wir über den Namen sprechen, dann ist uns bewusst, dass damit der Charakter, die Person, das, was die Person ausmacht, gemeint ist. Und was ist Jesu Name? Jesu Name ist der Sohn Gottes. Zitiert hier aus dem Alten Testament. Wird aber auch im Neuen Testament wiederholt. Denkt an die Taufe Jesu, als der Himmel sich öffnet und der Vater über Jesus spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wir haben das letztes Mal besprochen, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann teilt er die Natur des Vaters, dann heißt das, dass Jesus Gott ist. Wenn ich als Mensch einen Sohn habe, dann wird mein Sohn ein Mensch sein. Wenn Gott einen Sohn hat, dann ist er Gott. Also Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es ganz genau sagen wollen, teilt dieselbe Natur mit Gott, dem Vater. Der Autor zitiert hier aus dem messianischen Psalm 2 und aus 2. Samuel 7, wo König Davids Sohn, der Salomo, als Bild für den Messias gedient hat. Und er stellt eine rhetorische Frage: Zu welchem Engel hat Gott jemals mein Sohn gesagt? Welchen Engel hat Gott jemals meinen Sohn genannt? Und die Antwort ist natürlich keinen. Sekten stellen die Göttlichkeit Jesu, diese Besonderheit Jesu, in Frage. Ah, Gott hat doch auch die Engel Göttersöhne genannt. Oder Söhne Gottes, zum Beispiel im 1. Mose 6, im Buch Hiob. Er hat es getan in ihrer Eigenschaft als Geschöpfe, als Botschafter Gottes. Aber er hat nie zu einem individuellen Engel gesagt, du bist der Sohn. Er hat ihn nie den Sohn Gottes genannt. Das ist ein Titel, der allein für Jesus reserviert ist. Übrigens auch wir, die wir auf Jesus vertrauen, werden Söhne Gottes genannt. Das ist wunderbar. Wir sind adoptiert in Jesus. Aber Jesus ist der einzig eingeborene Sohn Gottes, sagt uns die Bibel. Das Wort im Griechischen ist monogenes, was bedeutet der einzige seiner Art. Also wenn diese Leute mit diesen wunderschönen, bunten Zeitschriften an eure Haustür klopfen und die Gottheit Jesu in Zweifel ziehen und sie werden euch, wenn ihr diese Stelle hier aufschlagt, auch hier auf Vers 5 hinweisen, wo heißt, dass Jesus von Gott gezeugt wurde, und sie werden sagen, siehst du, Jesus wurde gezeugt, das heißt, Jesus hatte einen Anfang, er ist nicht der ewige Gott. Und seht hier im Vers 6, da steht, Jesus ist der Erstgeborene, also Jesus war nur ein Mensch, Jesus war nicht Gott. Dann könnt ihr antworten, erstens, gezeugt in der Bibel, vom Kontext der Bibel, gezeugt meint nicht erschaffen. Paulus zitiert denselben Vers in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Abvers 30, also diesen selben Vers aus Psalm 2. Ich lese das mal vor, was er hier schreibt oder sagt, er hat da gepredigt. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie auch im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also was bedeutet dieses gezeugt? Paulus sagt uns das ganz klar, dieser Vers meint, dass Gott, der Vater, Jesus, Gott, den Sohn, von den Toten auferweckt hat. Und übrigens die Auferstehung, das können wir diesen Sektierern auch sagen, die Auferstehung beweist, dass Jesus der war, der beansprucht hat zu sein, nämlich Gott. Jesus hat den jüdischen Leitern gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein, und das ist, ich werde am dritten Tage auferstehen. Zweitens, dieses Wort eingeborener Sohn, eingeborene, das gilt dasselbe. Es wird vor allem auch in dem Kontext gebraucht, der Erstgeborene aus den Toten. Außerdem, wenn ein Jude damals das Wort Erstgeborene gehört hat, hat er nicht vor allem an Reihenfolge gedacht, wie wir vielleicht erstmal diese Assoziation haben. Der Erstgeborene ist der Erste, der geboren wurde, und dann der Zweitgeborene, der Zweite. Nee, ein Jude hat vor allem an die Wichtigkeit, an Priorität, an Erwählung gedacht. Der Erstgeborene war der Erbe, der war der Thronfolger. Und in Jeremia 31 sagt Gott, dass Ephraim sein Erstgeborener ist. Ephraim war aber nicht der erste Sohn, der Erstgeborene in der Reihenfolge, erstgeborene Sohn von Josef, sondern wer war das? Manasse. Aber als Jakob, der später in Israel umbenannt wurde, die Söhne Josef segnete, setzte er Ephraim vor Manasse. Also obwohl Ephraim nicht der Erstgeborene in der Reihenfolge war, wird er trotzdem der Erstgeborene genannt, weil er hatte den Vorzug, die Priorität im Segen Gottes. Und so, wenn Gott hier den Sohn als den Erstgeborenen bezeichnet, sagt er im Prinzip, er ist der Wichtigste. Er ist der, der den Vorzug hat vor allen anderen. Und dann drittens, wenn die Zeugen Jehovas mit diesen Versen kommen, können wir ihnen antworten, lest doch einfach weiter. Denn das ganze Kapitel eigentlich spricht davon, dass Jesus Gott ist. Das ist der Kontext. Also sie ziehen oft gerne Verse aus dem Kontext und behaupten irgendwas, aber lest mal hier diesen ganzen Absatz durch. Es ist ganz offensichtlich, dass Gott der Vater hier Jesus als den Sohn Gottes und als Gott bekennt. Dazu werden wir heute noch kommen. Lies weiter im Vers 6. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Sohn Gottes in den Erdkreis einführen. Es gibt zwei Übersetzungsmöglichkeiten eigentlich, wie man diesen Satz übersetzen kann. Die erste ist wie hier. Wenn er den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, es würde heißen, er spricht hier von der Wiederkunft Jesu, wenn Jesus wiederkommt. Es wäre aber auch möglich, den Satz so zu übersetzen, wieder, wenn er den Erstgeborenen in den Erdkreis einführt und so weiter. Also es könnte sein, dass er hier auch von der Menschwerdung, von der Geburt Jesu spricht. Und wir sehen eigentlich bei beiden Ereignissen die Engel beteiligt. Die Engel haben Halleluja gesungen, als Jesus geboren wurde, und wir wissen, dass die Engel Jesus begleiten werden, wenn er wiederkommt. Aber der Punkt hier ist der zweite allgemeine Punkt, warum Jesus größer ist als die Engel. Jesus ist größer als die Engel, erstens, weil er der Sohn Gottes genannt wird, und zweitens, weil Gott seinen Engeln befohlen hat, ihn anzubeten. Und das zeigt, dass Jesus höher ist als die Engel, oder? Ist immer der Geringere, der den Höheren anbetet. Und das zeigt uns wieder, dass Jesus Gott ist. Die Bibel erlaubt nur, Gott anzubeten. Zeigt uns schon das erste Gebot. Du sollst keine Götter neben mir haben. Und Jesus hat zu Satan gesagt, als der ihn versucht hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also wenn Engel in der Bibel Menschen erschienen sind und diese Menschen so beeindruckt waren von diesen Engeln, weil das so herrliche Wesen sind und versucht haben, diesen Engel anzubeten, da sehen wir immer, dass der Engel den Menschen verwehrt hat, ihn anzubeten, zum Beispiel in der Offenbarung 22. Da schreibt der Apostel Johannes, und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah, und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Das ist die Betonung der Bibel. Bete Gott an. Und hier, wenn Gott den Engeln befiehlt, Jesus anzubeten, heißt es, Jesus ist Gott. Können eine persönliche Anwendung rausziehen. Aus dem hier. Betest du Jesus an als Gott? Weil wenn du Jesus nicht als Gott anbetest, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Wenn du Jesus nur als einen Propheten oder ein Engelwesen oder als ein Geschöpf siehst, dann ist dein Jesus zu klein. Dann musst du Buße tun und umkehren zu dem wahren Jesus. Und musst wie der ungläubige Thomas sagen, mein Herr und mein Gott zu ehren. Wenn du Jesus nicht als Gott anbetest, dann hast du eine falsche Religion. Dann bist du auf dem falschen Weg. Denn Jesus, der Sohn Gottes, die zweite Person des dreieinigen Gottes, hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Leute, das ist der Jesus, der hier spricht. Das ist der Jesus der Bibel. Nicht irgendein selbstgeschnitzter Jesus, sondern der Jesus der Bibel, der spricht, ich bin der Weg. Und der spricht, ich und der Vater, wir sind eins. Das ist der wahre Jesus. die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die Moslems haben einen anderen Jesus als den biblischen. Wenn die von Jesus sprechen, dann sprechen sie nicht von demselben Jesus wie wir. Denn unser Jesus ist nicht ein Bruder Satans oder kein Engel oder nicht nur ein Prophet. Wir Christen beten Jesus an als Gott. Und Gott befiehlt seinen Engeln, Jesus anzubeten. Also wie viel mehr gilt es für uns? Im Johannes 5 steht, alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also betest du Jesus an. Das ist ein Punkt auch hier für uns Christen. Manche Christen behandeln Gott, den Vater, in ihrer Glaubenspraxis als den allmächtigen, ewigen, heiligen Gott, den Schöpfer, der ehrfurchtserbietet sind, ist aber, sie behandeln Jesus dann mehr so als ihren Kumpel, als ihren Freund. Denk, es fällt uns Menschen einfacher, uns mit Jesus zu identifizieren, der Mensch war, der unsere Erfahrung aus eigenen Erfahrungen kennt. Und ja, in der Bibel steht, Jesus nennt uns seine Brüder und seine Freunde und seine Braut. Aber lasst uns auch nicht vergessen, dass er genauso wie der Vater Gott ist und der Schöpfer ist und der Heilige und der Ehrfurchtgebietende ist. Und dass ihm genauso viel Respekt gebührt und Ehrfurcht gebührt wie dem Vater. Das Gleiche gilt übrigens für Gott, den Heiligen Geist. Mir persönlich stellt so ein bisschen die Zehennägel auf, wenn ich Leute beten höre, so, hey Jesus, was geht ab? Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? So respektlos, oder wenn der Benny Hinn mit dem Heiligen Geist Kegelscheiben spielt, ist gotteslästerlich. Betest du Jesus an als Gott? Mit Ehrfurcht, mit Respekt. Also Jesus ist größer, Jesus ist besser, Jesus ist höher als die Engel. Erstens, weil er der Sohn Gottes ist. Zweitens, weil den Engeln von Gott befohlen ist, dass sie Jesus anbeten. Und drittens, seht ihr in Vers 7, und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Denkt an Elia, der von den Engeln abgeholt wurde und im Sturmwind zu Gott aufgefahren ist, im feurigen Streitwagen. Seht hier, aber auch die Engel sind Geschöpfe. Das heißt hier, Gott macht sie zu dem. Und der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, seht hier auch, dass Engel und Diener parallel ist in diesem Vers. Also Engel sind Gottes Diener. Und jetzt seht ihr im Gegensatz dazu, wie Gott der Vater den Sohn bezeichnet, im Vers 8. Von dem Sohn aber, sagt er, dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Seht ihr, was hier passiert? Gott nennt den Sohn Gott. Diese Schriftstellen sind voll von Hinweisen auf die Dreieinigkeit Gottes. Das Wort Dreieinigkeit kommt zwar in der Bibel nicht vor, das ist ein theologischer Begriff, um die Realität Gottes irgendwie in ein Wort zu fassen, aber die Realität des Dreieinigen Gottes ist überall in der Bibel. Ich lese euch mal eine Definition von der biblischen Lehre der Dreieinigkeit vor. In dem einen Wesen Gott existieren drei unterscheidbare, gleichwertige, ewige Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die Erklärung dazu. Die Lehre der Dreieinigkeit bekennt erstens den Monotheismus, es gibt nur einen Gott. Seht ihr, die Moslems würden uns vorwerfen, ihr Christen, ihr betet drei Götter an. Nee, das stimmt nicht. Wir bekennen den einen dreieinigen Gott. Das erste ist, wir bekennen den Monotheismus, es gibt nur einen Gott. Aber das zweite Fundament ist, dass es drei unterscheidbare göttliche Personen gibt. Und die dritte Wahrheit ist, dass diese Personen gleichwertig und gleich ewig sind. In dem einen Wesen Gott existieren drei unterscheidbare, gleichwertige, ewige Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das Wesen Gottes ist das, was Gott zu Gott macht. Sozusagen die Substanz Gottes. Das Wesen ist das, was jemand ist. Die Person ist das, wer jemand ist. Also wenn wir von der Dreieinigkeit sprechen, können wir sagen, wir sprechen von einem Was, dem Wesen Gottes, und von drei Wers, den drei göttlichen Personen. Und wir sprechen von den drei Personen als gleichwertig und gleich ewig. Das heißt, der Vater ist ewig der Vater gewesen und der Sohn ist ewig der Sohn gewesen und der Heilige Geist ist ewig der Heilige Geist gewesen. Und die haben ewig eine Beziehung miteinander gehabt und diese Beziehung war immer da. Der Vater war weder vor dem Sohn da, noch hat er den Sohn erschaffen. Und alle Personen teilen dasselbe göttliche Wesen und haben Beziehung miteinander in der einen Gottheit. Das ist die Definition, die versucht, diese biblische Offenbarung Gottes in Worte zu fassen. Versteht ihr das? Versteht ihr die Dreieinigkeit? Ich auch nicht. Ist okay. Aber wisst ihr was, wenn wir Gott verstehen könnten, dann hätte man wahrscheinlich selbst geschnitzt. Unser Gott ist ein ewiger Gott, ein unfassbarer Gott. Und wir können ein bisschen was von ihm verstehen, was er uns über sich offenbart. Und Leute, Gott offenbart sich als der eine Gott in drei Personen. Ich kann es nicht verstehen, aber Leute, wenn wir hier durchlesen, ist offensichtlich. Die Bibel sagt uns ganz klar, es gibt nur einen Gott. 5. Mose, ich gebe euch nur ein Beispiel, 5. Mose 4. Da heißt es, du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr, Jahwe, der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Es gibt nur einen Gott. Aber dann lesen wir in der Bibel auch Verse wie diese hier. Da haben wir plötzlich den Vater und den Sohn, den Heiligen Geist. Denkt an die Taufe Jesus, da sehen wir alle drei beteiligt. Und hier lesen wir, Gott der Vater spricht zu Gott oder spricht zu dem Sohn. Und er sagt, mein Sohn bist du und ich will ihm Vater und er mir Sohn sein. Und dann sagt er aber auch gleichzeitig zu dem Sohn, dein Thron, oh Gott, ist in alle Ewigkeit. Was soll man damit machen? Es gibt einen Gott, aber es gibt verschiedene unterscheidbare Personen offensichtlich. Wir lesen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist und der Vater sagt über den Sohn, dass er Gott ist. Genauso wird der Heilige Geist Gott genannt in der Apostelgeschichte 5 zum Beispiel. Und wir haben jetzt heute Morgen nicht die Zeit, hier eine ganze Bibelstunde über die Dreieinigkeit zu machen. Wir haben das schon mal gemacht. Ihr findet die auf der Webseite zum Runterladen oder könnt euch eine CD bestellen. Wir haben es mal gemacht, als wir das Lukas-Evangelium durchgemacht haben, den ganzen Gottesdienst nur über die Dreieinigkeit. Oder ich glaube unter den Themen auf der Webseite findet ihr es auch. Aber hier ist eine ganz klare Stelle, wo Gott der Vater den Sohn Gott nennt. Zeigt diese Stelle den Zeugen Jehovas, wenn sie Jesus verleugnen, die Gottheit Jesu verleugnen. Wenn sie sich an den Versen hier vorher festhalten und sagen, guck mal, Jesus wurde doch gezeugt und er ist der Erstgeborene, der wurde geboren. Sag, ja, lies mal ein bisschen weiter. Da sagt Gott zum Sohn, dein Thron, oh Gott, ist in aller Ewigkeit. Wie soll man das sonst anders verstehen, als dass der Sohn Gott ist? Und Jesus ist nicht nur Gott, wie die Richter Israels Götter genannt werden in dem Psalm, weil sie seinen Willen verkünden. Sprachrohre Gottes sind, das ist poetische Sprache. Und das werden die Zeugen Jehovas antworten, wenn sie gut trainiert sind. Da können sie darauf hinweisen, dass Gott hier nicht irgendwie von einer Kategorie von Menschen spricht, den Richtern, Göttersöhne oder so, sondern er spricht von dem Sohn, von einem ganz Bestimmten. Und dann zweitens sagt er hier, dein Thron, o Gott, er spricht von Herrschaft. Ich weiß nicht, ob es im Himmel wirklich einen Thron, materiellen Thron geben wird, wo Gott materiell drauf sitzt. Das sind Bilder, dass wir verstehen können, es geht um Herrschaft hier. Dein Thron, deine Herrschaft, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Also offensichtlich, dass hier wirklich Gott gemeint ist. Nur Gott ist ewig. Also der dritte allgemeine Punkt ist, Jesus ist größer als die Engel, weil der Vater ihn Gott nennt. Vierten Punkt sehen wir auch hier, nämlich der Sohn herrscht in Ewigkeit. Und es wird von keinem Engel gesagt. Und seht, wie er herrscht, das ist wunderbar hier. Dein Thron, oh Gott, ist in alle Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. So regiert Jesus. Er ist ehrlich und er ist gerecht. Ist nicht wunderbar? Es ist wunderbar, von Jesus beherrscht zu werden und nicht von irgendwas anderem. Weil Jesus liebt das Gute und er hasst das Böse. Und er ist aufrichtig. Wir können ihm 100% vertrauen. Er ist 100% verlässlich. Seht hier, das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Wisst ihr übrigens, wo Gottes Reich ist? In Erlangen. Weil in der Bibel steht, sucht das Reich Gottes zu erlangen. Das nur so als Auflockerung nach dem Gehirn zum Rauchen bringenden Thema der Dreieinigkeit. Aber so herrscht Jesus. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit, sprich Sünde, gehasst. Das ist auch was, das kann man nicht von allen Engeln sagen. Ihr wisst, viele Engel sind gefallen mit Satan, haben rebelliert gegen Gott. Wir nennen die Dämonen. Das ist auch ein Punkt, in dem Jesus größer ist als die Engel. Der fünfte Punkt heute Morgen. Jesus ist größer als die Engel in seiner absoluten moralischen Reinheit und Sündenlosigkeit. Im Gegensatz zu den Engeln, die potenziell rebellieren konnten, konnte Jesus nicht sündigen als Gott. Das ist völlig gegen sein Wesen, gegen seine Natur. Er hasst Sünde. Ist ihm zuwider. Und Gott, der Sohn, war Gott, dem Vater, immer gehorsam. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit den Willen meines Vaters. Lass uns weiterlesen in Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, seht ihr? Hier haben wir Gott, dein Gott. Jetzt hat der Sohn plötzlich einen Gott. Betont hier wieder die Menschlichkeit Jesu. Jesus war 100% Gott. Jesus war 100% Mensch. Und seht, was er hier sagt. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Wir sehen die Menschlichkeit, aber wir sehen was anderes, was wunderbar ist. Ich glaube, dass Jesus der glücklichste, freudigste Mensch war, der je gelebt hat. Und wir sehen hier wirklich einen Schlüssel für ein Leben in Freude. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit, Sünde gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl. Seht ihr das? Schlüssel für ein freudiges, erfülltes Leben ist ein heiliges Leben. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drin. Das, was Gott uns sagt in seinem Wort, sagt er uns, weil er es absolut gut mit uns meint. Und so, wenn wir wie Jesus Sünde hassen, das, was gegen Gottes Wort ist, und Gerechtigkeit lieben, das, was Gott uns sagt, dann werden wir freudige Menschen sein. Dann werden wir ein heiles Leben haben. Vers 10, das ist der sechste Punkt hier. Und hier ist noch immer Gott, der Vater, der spricht zum Sohn. Und er sagt hier, und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Also sechstens, Jesus ist größer als die Engel, weil er der Schöpfer ist. Die Engel sind nur Geschöpfe, wie auch wir. Sie werden untergehen, Himmel und die Erde, du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden wie ein Kleid gewechselt werden. So ein poetisches Wortbild hier. Kleid, das abgetragen wird. Unsere Erde, die abgenutzt wird. Irgendwann wird sie zusammengerollt werden und in die Altkleidersammlung geworfen werden. Gott wird das Universum recyceln. Dieser Himmel und diese Erde werden vergehen und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Jesus ist ewig. Und das ist wieder eine Eigenschaft Gottes. Jesus war immer, er hat am Anfang die Erde gegründet, haben wir gerade gelesen. Und er wird immer sein. Jesus ist ewig und das ist der siebte Punkt, warum er größer ist als die Engel. Als nächstes stellt der Autor hier wieder eine rhetorische Frage im Vers 13. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Rhetorische Frage, das heißt die Antwort ist wieder zu keinem. Sie ein Zitat aus dem Psalm 110, Vers 1. Das ist ein messianischer Psalm wieder. Wenn wir dann nachlesen, heißt es Spruch des Herrn für meinen Herrn. Spruch des Jahwe, Herr, großgeschrieben, zu meinem Herrn, den Messias. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Also Gott, der Vater, sagt zum Messias, zu Gott, dem Sohn, setz dich zu meiner Rechten. Er teilt die Herrschaft mit ihm. Und dann als zweites sagt er, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und das war eine Siegesprose, wenn du die Feinde unter deinen Füßen hattest. Das war eine Siegesprose, wenn ein besiegter König sich unterworfen hat, dass der siegreiche König ihm den Fuß auf den Kopf oder auf den Nacken oder sonst wo hingemacht haben. Siegespose. Das ist der achte Punkt. Jesus ist größer als Engel, weil er der Sieger ist. Weil er die Sünde und den Tod und den Teufel besiegt hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Das hat kein Engel getan. Jesus ist der Herrscher über alles und Jesus ist der Sieger. Seht ihr, was die Engel sind? Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Also die Engel sind Diener Gottes. Das ist, was sie sind. Scheint, sie haben vor allem zwei Aufgaben. Das ist, Gott anzubeten und Gott zu dienen. Aber das Coole, das Unglaubliche hier, was wir hier lesen, ist, dass Gott sie ausgesandt hat, um uns zu dienen. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns so sehr liebt, dass er alle seine Ressourcen aufwendet, um uns zu dienen? Um uns Heil und Erlösung zu bringen? Das Wort Engel, Angelos, im Griechischen bedeutet so viel wie Gesandter oder Botschafter. Und das sehen wir in der Bibel oft, dass die Engel die Botschaft von Gott bringen. Das Gesetz im Alten Testament. Aber sie sprechen auch so öfter zu Menschen. Und sie bereiten Menschen auf die Erlösung vor. Denkt an den Cornelius, dem ein Engel erschienen ist im Traum und der ihn vorbereitet hat, das Evangelium zu hören von Paulus. Wir hören das oft aus muslimischen Ländern, dass Gott dort zu Menschen in Träumen spricht oder durch Engel spricht. Sehr schwierig ist, das Evangelium zu predigen dort. Und die Christen beten und laufen rum und sagen, Gott, zeig uns, zu wem du gesprochen hast. Und dann sprechen sie diese Leute an, die Träume hatten. Und denen ein Engel erschienen ist. Und viele kommen zum Glauben an Jesus. Engel trösten Menschen. Ich denke an Paulus, als er auf dem Schiff war im Sturm und so aussah, als würden sie alle absaufen und untergehen. Engel Gottes stand ihm bei. Engel befreien und leiden. Denkt an Lot im Alten Testament oder an Petrus im Neuen Testament, als er im Gefängnis war und Engel hat ihm die Tür geöffnet und ihn rausgeführt. Engel beschützen uns. Denkt an Daniel in der Löwengrube. Der Engel Gottes war da, hat den Löwen das Maul zugehalten. Denke ich, habe schon öfter mal einen Schutzengel gehabt. Ich glaube, dass Engel hier sind heute Morgen. Hier unter uns. Vielleicht steht einer hier und hier. Ist wunderbar, oder? Sie sind dienstbare Geister und Gott hat sie ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen. Das sind wir. Engel sind wunderbar. Aber Jesus ist größer. Jesus ist besser. Jesus ist wichtiger. Jesus ist größer, weil erstens er ist der Sohn Gottes. Und zweitens, Gott der Vater hat den Engeln befohlen, Jesus anzubeten. Und drittens, weil Gott der Vater ihn Gott nennt. Und daher ist Jesus Gott. Und viertens, weil er herrscht in Ewigkeit. Und fünftens, weil er absolut rein ist und dem Vater immer gehorsam war. Und sechstens, weil er der Schöpfer ist. Und siebtens, weil er ewig ist. Und achtens, weil er der herrschende Sieger ist. Das ist eine Liste, die ein bisschen ähnlich ist, ne? Dem, was wir letztes Mal gesehen haben, als der Autor des Hebräerbriefs uns gezeigt hat, dass Jesus größer ist als die Propheten. Und die Anwendung für uns ist auch dieselbe. Kapitel 2, Vers 1. Deswegen, weil Jesus so viel größer ist als die Engel, müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Oder es achtlos verpassen, könnte es auch übersetzt werden. Ist eine Warnung hier vom Wort Gottes abzudriften. Im Besonderen vom Wort Jesu und vom Wort Gottes über Jesus. Viele haben das getan. Denkt an diese Sekten. Hörst du auf Jesus? Hörst du auf Gottes Wort, die Bibel? Der Schreiber sagt diesen messianischen Juden aus dem ersten Jahrhundert und uns, denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Alttestamentliche Gesetz. Das Wort, das durch Engel verkündet wurde, war fest und jede Übertretung und jeder Ungehorsam hat gerechte Vergeltung empfangen. Und wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Gott hat in Jesus einen Weg bereitet, wie wir Menschen von unserer Sünde befreit werden können, die uns von Gott trennt und von dem, was er für uns hat. Vertraust du auf Jesus und das, was er für dich getan hat, allein für deine Errettung? Oder bist du jemand, der so eine große Errettung missachtet? Vielleicht vertraust du nicht auf Tieropfer, wie die Juden zur Zeit Jesu, aber auf eigene Gerechtigkeit, irgendwo eigene religiöse Werke, um dich irgendwie zu Gott hinzuverdienen, deine Schuld abzuarbeiten. Hör, was Gott dir hier sagt. Diese Errettung durch Jesus ist uns nicht nur von Engeln gebracht worden, sondern wir lesen im Vers 3 weiter, sie hat ja den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen, durch Jesus selbst, der so viel größer ist als die Engel. Und ist uns von denen bestätigt worden, die es gehört haben, von den Aposteln. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes, nach seinem Willen. Das könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Jesus hat die Predigt des Evangeliums von dem, was Jesus für uns getan hat, bestätigt durch Zeichen und Wunder und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich lese euch den Vers 3, weil er so wichtig ist, nochmal in der Neuen Leben Übersetzung vor, einer moderneren Übersetzung. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir die Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die von Jesus, den Herrn selbst, verkündet wurde? Wie gesagt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Und dieser Weg ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und wenn du nicht auf diesem Weg gehst, dann kommst du nicht in den Himmel. Dann kommst du nicht zu Gott. Denn kein anderer hat deine Schuld getragen und sie aus dem Weg geräumt. Nach dieser Ermahnung erinnert der Autor uns nochmal, mit wem wir es zu tun haben, im Vers 5. Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von dem wir reden, sondern er hat es Jesus unterworfen, den er im Vers 9 mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt hat. Wir werden uns nächstes Mal mehr darüber unterhalten, was Jesus für uns getan hat. Aber er, Jesus, er ist Gott, der das Universum beherrscht. Also auf wen willst du hören? Auf irgendeinen Propheten? Auf irgendeinen Engel? Moroni oder wie die sonst noch heißen? Oder auf den Sohn Gottes? Auf Jesus, den Sohn Gottes, die zweite Person des dreieinigen Gottes. Wirst du dich ihm anvertrauen? Wirst du Jesus als Gott anbeten? Wirst du Ehrfurcht vor ihm haben? Wirst du dich beherrschen lassen von ihm? Wirst du auf ihn hören? Das ist nicht nur ein Spiel hier. Das ist nicht nur irgendwie theologische Theorie. Es geht hier um Leben oder um Tod. Um ewiges Leben mit Gott oder getrennt von Gott. Hast du Jesus? Ich möchte einladen, heute Morgen, wenn irgendjemand da ist, der Jesus noch nie angenommen hat als seinen persönlichen Retter, noch nie gesagt hat, ja Jesus, ich bekenne dir meine Schuld, dass ich nicht perfekt bin, ich bekenne, dass ich einen Retter brauche, dass meine Selbstgerechtigkeit nicht genug ist, meine Religiosität, all das Zeug, was ich tue, um irgendwas bei Gott zu verdienen. Und ich habe erkannt, dass Jesus für meine persönliche Schuld gestorben ist. Und ich möchte, dass es für mich gilt. Ich möchte es annehmen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als mein Retter und als mein Herr. Ich möchte, dass du mein Leben beherrschst. Wenn irgendjemand da ist, der das noch nie getan hat, sich zu Jesus bekehrt hat, möchte ich euch einladen, das zu tun. Ich möchte euch einladen, es ist ein einfaches Gebet. Ich möchte euch einladen, nachher zu mir zu kommen oder irgendjemand anderen anzusprechen hier und zu sagen, hey, ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen. Würdest du mit mir beten? Jeder hier tut das gerne. Wir würden uns freuen, das zu tun. Es gibt einen Weg zum Vater, zum ewigen Leben, zum Himmel. Und es ist Jesus. Weil er ist der Höchste, er ist der Größte, er ist der Beste. Und niemand hat es für dich getan, was Jesus für dich getan hat. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind einmal mehr staunend vor dir. Betrachten deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Gottheit. Und ich fühle mich heute Morgen wie der Petrus, der gesagt hat, als du gefragt hast, die Jünger, wollt auch ihr mich verlassen? Und er hat gesagt, wohin sonst sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus, wie könnten wir dich je verlassen? Wofür sonst sollten wir leben? Wen sonst sollten wir hören, wenn nicht auf dich? Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns eine neue Offenbarung von dir schenkst. Und ich danke dir, dass du uns das geschenkt hast, heute Morgen, hier in deinem Wort. Und ich bitte dich, dass das unser Leben beeindruckt, Herr, dass wir mehr denn je von dir begeistert sind und von dir beeindruckt sind und dir hingegeben sind, Jesus. Denn du bist der Größte und der Höchste und du bist Gott und du allein bist es wert, dass wir dich anbeten. Stärke uns, dir nachzufolgen. Darum bitte ich dich in deinem wunderbaren Namen. Amen.